Das wird eine Folge. Da werden wir, glaube ich, noch lange drüber sprechen. Und ich habe jetzt schon die erste Prognose, dass der Fischer und Nils jetzt demnächst an ACTA gelegt wird und die neue Schiebermütze im HSV Merchandise.
Schönes Intro.
Das neue Mochis werden wir.
Ich muss zugeben, deine Intros liegen bisher vorne. 1-0 für dich.
Also, im Stadion werden sich einige Fans an den Karnevalsauftritt von Baumgart erinnern, wo er als pinkes Einhorn durch die Straßen gezogen ist.
Auch in der Loge.
Ja. Es ist, mit Baumgart kommt auf jeden Fall wieder Authentizität ins Stadion.
Ach, Jungs, ich glaube, es wird eine richtig geile Folge. Ich glaube, das brauchen wir alle jetzt auch und auch die Hörer.
Es ist viel passiert, ne?
Es ist Wahnsinn, wie viel immer in so einer Woche HSV passiert.
Ja. Also, FC Hollywood is back, ne?
Ach. Ist das unser neues Intro jetzt?
Ich glaube, es könnte zum Intro werden, aber ich glaube...
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holsten.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge HSV, meine Frau! Wir sind heute fast in Bestbesetzung. Kai ist dabei, neben mir.
Moin, moin.
Bones auch, gegen deine... alte Liebe am Wochenende.
Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Auf jeden Fall. Und Gato, im Restaurant in Dubai. Aber er lässt es sich natürlich nicht nehmen. Es ist nicht so wie bei dir, Bones, der, wenn er keine Zeit hat, sich gar nicht mehr meldet auf Rückfragen, sondern...
Aber schön, dass bei euch eine Bronchitis als keine Zeit nur durchgeht und nicht als Entschuldigung.
Ja, aber was soll's. Wir würden Gato jetzt einfach dazu schalten.
Wir probieren es mal, ja.
Und schauen, wie die Verbindung dort in Dubai ist. Denn diese Folge soll er einfach nicht verpassen, oder?
Will er wahrscheinlich auch nicht, ne? Also es gibt viel zu reden.
Moin.
Gato. Herzlich willkommen hier in der Podcast-Folge.
Rufst du mich über WhatsApp an oder über
das normal? Das weiß ich gar nicht.
Über normal ruft er dich an.
Über normal. Soll ich dich lieber über WhatsApp anrufen?
Über WhatsApp.
Ja?
Ich glaube, es kostet, sonst bin ich pleite.
Ah, okay.
Aber du wirst doch angerufen.
Ja, ist egal. Ich rufe ihn über WhatsApp an.
Egal, WhatsApp.
Du bist live, Gato.
Ich rufe dich über WhatsApp an.
Ja, gut.
Ich rufe dich über WhatsApp an.
Okay. Wir sind live und deswegen hört ihr alles ungeschnitten mit. Hat gerade noch so einen Aldi-Talk-Tarif, so mit, wie man früher in den 90ern, kannst du mich zurückrufen, wenn man nur noch 10 Cent auf dem Handy hatte.
Ah, ja. Es war zu teuer jetzt, Business nach Dubai zu fliegen und im 7-Sterne-Hotel zu hausieren. Und jetzt funktioniert natürlich der WhatsApp-Anruf nicht, weil das dann doch nicht durch.
Ja.
Ich weiß es nicht. Egal, ich lasse das im Hintergrund mal laufen hier. Wir haben jetzt eine Mega-Folge vor uns. Beim HSV viel passiert und um das mal in Gatos Worten zu machen, wir lassen uns da mal chronologisch einfach vorgehen.
Okay, dann lass uns chronologisch vorgehen. Vor dem Spiel passierte schon einiges. Krawall.
Oder wollen wir dann ganz vorne anfangen und sagen, wir gehen auf den Donnerstag zum Euroleague-Spiel zurück? Weil da wurde ja dann sogar Ursprung gelegt, genau, für das, was Samstag passiert ist, was Kai dann mal ansprechen wollte.
Buchel, hast du da genaue Informationen? Du bist da ja sehr gut vernetzt in der Fanszene.
Oder was da normalerweise passiert bei Europa-League-Spielen?
Ja, also normalerweise jetzt war ja Schachtyor Donetsk gegen Olympique Marseille. Ja. Olympique Marseille, wissen vielleicht einige auch nicht, sind befreundet mit der Fanszene von St. Pauli. Und dementsprechend waren ziemlich viele, jetzt ruft Gato hier zurück.
WhatsApp Audio.
Annehmen. Gatschek. Jo. Ich höre dich nicht. Doch. Warte mal. Jetzt bist du...
Sprich doch mal. Sag doch mal.
Ja, jetzt haben wir dich
okay,
drauf.
Jetzt müssen wir weitermachen.
Ja. Okay, wir Jones machen gleich weiter.
Hat sich gezogen.
Also genau, weil einige das nicht wissen, Olympique Marseille ist mit St. Pauli befreundet und dementsprechend waren ziemlich viele von den St. Paulianern auch im Stadion, um Olympique Marseille zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz wird für diese Europapokal- oder Europa-League-Spiele werden unten die Stehplätze abmontiert und es werden Sitzplätze eingehängt. Oder also
klar.
Ne? So, dass auf der Nordtribüne dann eben keine Stehplätze Sitzplätze mehr sind, sondern Sitzplätze. Dafür muss natürlich auch das Carpo-Podest, beziehungsweise die beiden Carpo-Podeste, es sind nämlich zwei, einmal von den Castaways und einmal in der Mitte, müssen dann abgebaut werden, damit dort die Sitzplätze montiert werden können. Diese Carpo-Podeste wurden dann, gehe ich mal von aus, vor dem Stadion, nämlich vor der Wareneinnahme oder vielleicht auch in der Wareneinnahme, irgendwo dort wurden sie dann platziert, um sie dort erstmal zu lagern während des Spiels. Das hat irgendjemand mitbekommen, der dem Verein aus Rostock, nämlich der Hansa, zugehörig ist und hat gesagt, hey, hier liegen die Carpo-Podeste und haben es dann geschafft, dort irgendwann
kurzfristig
mit dem Transporter anzukommen und diese Carpo-Podeste einzuladen und diese dann am Samstag in der Nähe vom Hauptbahnhof in Rostock zu platzieren. Und
heiliges Fangut, muss man sagen.
Auf jeden Fall heiliges Fangut. Lustigerweise, einige haben schon gefragt, müssen sich die Ultras jetzt auflösen? Nein, das ist in der Ultra-Welt natürlich eigentlich immer nur, wenn sie ihre Hauptfahne verlieren, dann sagt man immer so, dann ist eine Gruppe nicht mehr handlungsfähig oder dann haben sie so ihr Gesicht verloren, dass sich eine Gruppe auflöst. Das ist natürlich nicht bei den Carpo-Podesten der Fall. Naja, auf jeden Fall wurden diese dann in Rostock vor dem Hauptbahnhof abgelegt und es gab auch ein...
Vor dem Ostseestadion.
Oder vom Ostseestadion, ja. Ein eBay-Kleinanzeigen Annonce, dass dort
Klettergerüst abgeholt werden kann.
Und ja.
Der HSV wurde verhöhnt.
Also. Ja, ein lustiger Seitenhieb von seitens Rostock.
Fanden die's, die haben doch bestimmt auf die Fresse bekommen. Fanden sie es dann auch noch so lustig? Oder? Ja,
die Rostocker?
Ja, die das geklaut haben? Ein Kiosk wurde zerdellert, oder?
Ja, es gab auf jeden Fall während des Spiels, ich war selber nicht da, habe ich aber gehört, gab es dort, wie eigentlich jedes Jahr, wenn man in Rostock ist, gab es da auch ein bisschen Tumulte. Wie gesagt, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, ich war nicht dabei, nur das, was ich gehört habe, dass es eben Böller war, gab und ein Kiosk ausgeraubt worden ist und dort die Getränke dann im Block verteilt worden sind. Aber nichtsdestotrotz, Carpo-Podest wurde geklaut, 1-0 für die Rostocker, auch wenn ich es ein bisschen schwach finde, irgendwie ein Podest irgendwie, also hätten sie es jetzt aus dem Stadion abmontiert, im Stadion, dann hätte ich gesagt, Respekt, dass ihr das so hinbekommen habt, aber jetzt, das ist natürlich jetzt irgendwo was rumliegt, aufzusammeln oder da zu entwenden, ist jetzt nicht so die große Heldentat und
absolut.
Ich glaube auch ziemlich schnell zu ersetzen. Also das zum Vorwege, zum Spiel in Rostock, auch die Anreise war, wie ich schon von vielen gehört habe, wieder katastrophal. Das ist einfach das, was mich in Rostock einfach auch so mega abnervt. Dort auswärts zu fahren, es macht einfach keinen Spaß. Aber auch die, und da war natürlich auch die Abfahrt, war dann wieder Katastrophe, aber da kommen wir nachher dazu. Ja. Kommen wir jetzt erstmal zum Spiel mit einem neuen Trainer an der Seite, unserem zweiten Trainer diese Saison.
Ich frag mich, Muche, bist du schuld, dass wir jetzt einen neuen Coach haben?
Hatte ich Samstagabend auch
also im Kopf. Warum?
Weil du warst ja auswärts warst du immer da. Da haben wir gewonnen, die letzten drei Spiele, glaube ich. Und jetzt hast du entschlossen, gegen Rostock, was irgendwie am dichtesten dran ist, nicht zu fahren. Und prompt gewinnen wir nicht, haben eine Krise und einen Non-Coach. Okay. Also ich würde sagen, das ist schon so leicht zusammenhängend.
Ich hab so ein bisschen abgewogen. Krise zu Hause, weil ich zum Fußball fahre, oder Krise beim HSV, weil ich zu Hause die Wogen glätte und mal nicht auswärts fahre. Das ist so diese Balance, die ich gerade finden musste.
Gut, falsche Entscheidung getroffen auf jeden Fall.
Aber kommen wir erstmal zu Spiel 1 von Polzin.
Merlin Polzin, ja. Also in der Woche zuvor, ich glaube, wir haben alle am Montag oder wir haben es alle am Montag mitbekommen, wurde Tim Walter beurlaubt und Jonas Bolt hat Merlin Polzin als Trainer präsentiert, im Sinne von erstmal hat Merlin auf jeden Fall dieses Spiel mit seinem Staff das vollste Vertrauen von uns. Auch weiterhin wird er von uns das vollste Vertrauen haben, egal in welcher Position. In der Hoffnung war...
Er steht vor einer Vertragsverlängerung.
Genau. Ich glaube, so ein bisschen war die Hoffnung, wenn das Spiel in Rostock gut läuft, würde man vielleicht noch weiter auf ihn setzen. Ich glaube, das war immer so ein bisschen im Hinterkopf, hatte ich zumindest das Gefühl. Auf jeden Fall hat die Mannschaft, hat zumindest auch Jonas Bolt oder der Vorstand vom HSV so ein bisschen den Druck rausgenommen, im Sinne von, dass man sofort einen Trainer präsentieren muss und das, was, glaube ich, viele irgendwie erwartet haben nach der Entlassung von Tim Walter. Und
dann kam die Aufstellung, die dann relativ ähnlich war wie die von Tim Walter eigentlich, oder? Habt ihr da große Veränderungen gesehen?
Naja, zumindest war die große Frage, was sich alle gefragt haben, was passiert auf der Torwartposition?
Ja, interessant.
spielt wieder Raab oder ist es doch jetzt heuer Fernandes, weil durch Merlin Polzin den Trainerwechsel da jetzt doch wie vielleicht er das anders sieht als vorher Tim Walter. Für mich war aber jetzt relativ klar, dass Raab im Tor stehen wird, weil ich glaube, wenn du eine Woche vorher als Trainerteam, zu dem Merlin ja nun gehörte und gehört, eine Entscheidung triffst, zusammen mit dem ganzen Staff, mit dem Torwarttrainer und, dich für Raab auszusprechen, dann kannst du nicht eine Woche später, nur weil du dann der Cheftrainer bist, dort eine andere Entscheidung
treffen. Ja, hab ich auch überlegt, aber ich bin dann auch noch kurz überlegt, so irgendwas, also Merlin Polzin kann ja nicht 100% auf Walters Linie gewesen sein, ne? Also vielleicht 90%, ne? Aber wenn jetzt so ein Jonas Bolter ist, der wird ja sich auch fragen, so okay, entlasse ich jetzt alle oder irgendwie alle bis auf Merlin Polzin oder irgendwie musst du ja sagen, so, na gut, okay, also Merlin Polzin scheint so ein, zwei, ich sag jetzt mal von 10 Sachen ja irgendwie anders zu sehen. Die passen mir jetzt an, so der grobe Weg stimmt ja eigentlich. Und wenn wir jetzt die Sachen machen, finde ich ganz schlau, die er sagt so, oder die er mir vielleicht im Vier-Augen-Gespräch gesagt hat, denkt sich Jonas Bolt, die passen mir jetzt mal an, weil wenn er einfach nur, ich sage jetzt mal, ein Ja-Sager wäre und alles nur so machen würde wie Tim Walter, dann, also weiß ich nicht, dann warum zur Hölle soll es ihn dann allein als Cheftrainer machen? Ich hätte vielleicht gedacht, dass das so eine Sache wäre, die er vielleicht anders gesehen hätte, so für sich, aber natürlich die Entscheidung mitgetragen hat im Trainerteam, so, er hat ja auch dann nicht das letzte Wort. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, aber nun gut, es scheint ja auch dann.
Ich glaube, was man noch hinzufügen kann, ist, dass ich mir jetzt relativ sicher bin, das ist jetzt mal meine, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch steile These nennen kann, dass jetzt heuer Fernandes im nächsten Spiel wieder im Tor stehen wird.
Das glaube ich auch, ja.
Und dass man, ja, was man noch hinzufügen kann, ist, wenn du Raab jetzt wieder rausgenommen hättest, dann in meinen Augen ist dann so ein bisschen, kannst du ihn auch verkaufen, weil dann ist das Vertrauen so ein bisschen durch. Dann, ja, hast du ja nicht die richtige Chance bekommen, dich zu beweisen. Das hatte er jetzt und jetzt im Nachhinein, vielleicht hat er es auf der Torwartposition punktetechnisch jetzt gegen Rostock nicht gut gespielt, weil ich finde, er hat nicht gut gehalten. Aber im Nachhinein hat er jetzt, kann er jetzt Raab weiterhin in die Augen schauen und hat jetzt heuer Fernandes wieder im Tor. Aber ich fand, nochmal so.
War natürlich an der Aufstellung, was sonst natürlich noch anders war. Wir hatten auf jeden Fall, hatten wir mit Reis jetzt von Beginn an, dadurch, dass Benesch gesperrt ist. Und das war es dann eigentlich auch schon an Änderungen.
Ja. Genau. Viele haben noch kritisiert, oder wollen wir dann chronologisch das Spiel aufarbeiten?
Natürlich, also, sonst hätten wir Gato nicht angerufen.
Sonst hätten wir Gato nicht angerufen, ne? ja, viele waren mit der ersten Halbzeit so noch relativ zufrieden.
Boah. Ja, habt ihr, Bones, du hattest das geschrieben, du warst mit der ersten Halbzeit zufrieden.
Ja, ich fand's gut dafür, dass jetzt Merlin nur 5 Tage hatte, fand ich.
Ganz kurz, da muss ich einhaken. Was hatte er nur 5 Tage?
Bis zum Rostock-Spiel, von Montag bis...
Merlin ist wie lange bei uns Co-Trainer?
Ja, klar, aber nach dem letzten Spiel kann er nicht genau das gleiche wie Walter machen. So, und deswegen meine ich, er hat ja nur 5 Tage, um vielleicht irgendeine kleine Anpassung zu machen, aber man kann ja auch in 5 Tagen jetzt nicht warten, dass er eine komplette andere Taktik oder eine komplett andere Struktur dahin stellt. Deswegen fand ich, für das, was auch an Gegentoren vorgefallen ist die letzten Wochen, war das relativ stabil gegen Rostock. Man hat bei Rostocker Ballbesitz gar nicht zugelassen in der ersten Hälfte, hat 2, 3 Chancen gehabt und eine von den 3 genutzt. Und ich habe jetzt eigentlich keine große Gefahr gesehen, dass Hamburg dieses Spiel noch aus der Hand gibt.
Dompe fiel so, finde ich, ein bisschen als Unterschiedsspieler aus, mit seinen Dribblings, mit seinem Auftreten, fand ich jetzt in der ersten Halbzeit zumindest. Und ich muss sagen, ich sehe es auch so, dass es nicht nur darum ging, glaube ich, Stellschrauben zu verbessern mit der Nominierung von Merlin, sondern dass es auch darum ging, die Mannschaft so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen und so ein bisschen noch mehr Verantwortung der Mannschaft gegenüber auf die Schultern der Mannschaft zu lasten. Und dass man dann vielleicht so zusammengekommen wäre, dass man gesagt hätte, die Mannschaft steht jetzt weiterhin in der Verantwortung, hat das erfolgreich gemacht, wenn sie gewonnen hätten, und im Zusammenhang mit Merlin harmoniert das ganz gut, der das so ein bisschen einleitet und die Mannschaft dann eben den Rest macht. Das war so mein Eindruck, das sind natürlich eine Mutmaßung, aber das war so mein, ja, so habe ich das ein bisschen gefühlt und aufgenommen. Und dann.
Und eine der Ideen war halt dann an Taktik, dass man mit einer Viererkette agiert, aber bei gegnerischem Ballbesitz Meffert sozusagen als 5. Verteidiger in diese Dreierkette rückt. Und wie gesagt, das hat in der ersten Halbzeit gut funktioniert, aber dann kam die 2. Halbzeit.
Ja, ich fand's auch. Also, das hatten wir bei Insta so ein bisschen geschrieben, so, ne? Man kann es positiv sehen, dass es irgendwie zu Null steht und es solide ist irgendwie. Und es reicht ja dann so. Ich sag mal, wenn du 1-0 gewinnst, hätte ja irgendwie jeder gesagt, so, naja, gut, okay, also,
Lass mich das nochmal unterstreichen, Gato, lass mich das nochmal unterstreichen. Ja. Also ich gehöre mich total zu der Fraktion, das sage ich ja auch schon seit Jahren, dass ich sage eben, der Anspruch ist zu hoch, einen Gegner wie Rostock auswärts zu dominieren. Ja, auch in Rostock darf man sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben, aber man muss zufrieden sein, wenn man zur Halbzeit 0-0 spielt oder 1-0 in Führung liegt. Ja, es kann nicht sein, dass wir durch die Liga marschieren und die ganze Zeit immer unzufrieden sind, wenn wir das Spiel nicht über 80% der Spielanteile dominiert haben und nicht mit 2 Toren Unterschied gewonnen haben. Das finde ich ist Quatsch, ist meine Meinung. Also mich hat das in der ersten Halbzeit, war das für mich erstmal, wäre das ein Deal gewesen, ja, hätte ich unterschrieben.
Plus, wenn man kurz vorher guckt, für den gleichen Kram wird St. Pauli gestern schon wieder abgefeiert, dass sie so ein hässliches 1-0 mit 10 Mann über die Zeit retten gegen, Entschuldigung, gegen Braunschweig, ne?
Ja, also, ja, total. Ich fand, erst hatte ich auch gesagt, irgendwie für mich Haken dran. Haters würden sagen, was wir jetzt gerade gesagt haben, so hat sich nicht wirklich viel geändert, aber irgendwie zu null und du führst wunderbar, aber dann zweite Halbzeit ist ja auch schnell erzählt. Rückfall in alte Muster, Vogelwild, spielst irgendwie am Ende des Tages noch glücklich 2-2 und ja, war wieder alles offen, vorne, hinten, irgendwie ja, schwierig.
Kurz kurze Frage glaub, an euch drei. Das 2-1, Fehler Königsdörfer oder muss Raab da so früh rauskommen? Oder
beide unglücklich, ne?
Oder hätte auch Van der Bremt einfach irgendwie da irgendwie sich hätte einschalten müssen? Also
erstmal war der Ball von Königsdörfer mega unglücklich.
Ja.
Und dann kommt hinzu, dass Raab eigentlich im Tor bleiben muss und nicht den Weg nach draußen machen muss. Da hätte er den Winkel verkürzen können und sah auch nicht glücklich dabei aus, ne? Also
es geht auch erstmal damit los, dass Polzin Königsdörfer einwechselt. Also ich sehe Königsdörfer sehen irgendwie die ganze Saison nicht und ich dachte so, ey, okay, come on, ey, vielleicht ist jetzt irgendwie Merlin, dass der vielleicht auch jetzt gerade, immer wenn er reinkommt, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal irgendeine Leistung abgerufen hat, also im Training muss er ja unglaublich sein.
Auch beim Afrika-Cup jetzt gewesen.
Ist er das nicht. Ja, Afrika-Cup, so, da hat er auch keine Bäume ausgerissen, glaube ich. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ist er auch vor Ohne ausgeschieden und irgendwie eingewechselt und ausgewechselt worden.
Da möchte ich auch mal.
Ich fand
das gerade mal schwierig,
aber auf der anderen Seite, wen würdest du sonst einwechseln?
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin dann mittlerweile dafür, klar kannst du Königsdörfer als gestandenen Spieler und so ein, zwei Mal mehr eine Chance geben, um ihn auch aufzubauen. Du siehst das Talent, er trainiert vielleicht gut und so weiter. Aber ich finde mittlerweile, die letzten 3 Einwechslungen von Königsdörfer hättest du dir sparen können und ich verstehe nicht, warum dann nicht junge Wilde aus dem Nachwuchs gebracht werden, weil ehrlich gesagt schlechter als Königsdörfer und dann ist es auch unberechenbarer für den Gegner, weil der diesen Spieler eben nicht kennt und vielleicht ist der Druck zu groß beim HSV, aber das sind so typische Momente, wo ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass man irgendwie mit dem Nachwuchs arbeitet, wenn jemand schon nachweislich 3-4 Mal seine Chance nicht genutzt hat.
Grundsätzlich das Einwechseln, ne? Wenn wir darüber nochmal sprechen, ich glaube, das war auch so ein Thema, wo wir bei Tim Walter immer mal wieder drüber diskutiert haben, über den Zeitpunkt des Wechselns. Ich meine, ja, wir haben jetzt in der 49. Minute Katterbach für Muheim eingewechselt, verletzungsbedingt, und Katterbach hat wahrscheinlich seinen ersten und letzten Auftritt die Saison bekommen. aber ansonsten kam Königsdörfer in der 71. und die anderen Wechsel waren in der 88. Minute. Also das ist schon ziemlich spät, ne? Also ich hätte mir so einen Suhohn hätte ich mir wahrscheinlich vor Königsdörfer.
Ich habe auch nicht verstanden, warum er in der 88. mit Schonlau einen Innenverteidiger einwechselt, wenn du auf Sieg gehen musst eigentlich. Ja. Den Wechsel habe ich gar nicht nachvollziehen können.
Ja, was heißt auf Sieg gehen?
Vorne, ne? Nochmal rein.
Stand 2-2 zu dem Zeitpunkt.
Kopfball-Ecke.
Aber
Kopfball-Ecke, ja. Standard so, ja. Irgendwie so würde ich sagen.
Aber ich muss sagen, ich sehe diese schlechte, die Ursache für diese schlechte Leistung insgesamt, sehe ich nicht in einer taktischen Formation, die vorgegeben wurde, oder auch weder irgendwie in Walters Versagen, was noch nachwirkt, oder in Merlins Schuld, sondern für mich im Moment die Hauptursache für die Niederlagen sind eben die fehlende Form bei vielen Spielern gerade, ja. Also ich muss sagen, weiterhin Ramos und Ambrosius leisten sich, ich weiß nicht, klar, es ist immer schwer, auf jemanden zu zeigen, aber und es verteidigen sicherlich nicht nur die beiden, aber die beiden sind eben im Zentrum am defensivsten, in der größten Verantwortung und die leisten sich halt Fauxpas. Und ich finde, in diesem Spiel könnt ihr mir einen Spieler neben Dompe noch sagen, der euch positiv aufgefallen ist. Ansonsten.
Jatta.
Jatta ist hier noch drin?
Nein,
nee, also Jatta auch außer Form. Reis hat dann auch nicht gezündet.
Reis war wirklich unterirdisch. Meffert so, auch eingebrochen.
Und das ist ja nicht, dass die, ja, also deswegen, das ist für mich die Ursache im Moment. Die Spieler müssen mehr wieder an ihr Maximum rankommen.
Glatzel hatte einige gute Szenen, von seinen 2-3 Chancen hat er eine dann genutzt. Er hatte vorher auch beim 2-0, hätte auch, glaube ich, schon eins machen können, aber ja, viele sind unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das ist auch, glaube ich, wieder das, was Walter in der Winterpause macht, gesagt hat. Es muss auch einiges von den Spielern kommen. Man kann nicht immer alles auf die Trainer oder Manager schieben. Die Spieler müssen ja auch selber aufsteigen wollen oder sich reinhängen.
Ramos mit seiner 5. gelben Karte,
ja,
unglücklich.
Ja. Ja, voll. Ich finde, ich weiß, was ich noch sagen wollte. Ich glaube, irgendwie meine Verbindung ging weg. Aber die Verunsicherung ist ja einfach riesig, ne? Und das ist ja so in der Innenverteidigung noch bitterer, als wenn jetzt irgendwie der Stürmer verunsichert. Obwohl ich Glatzel fand ich übrigens ganz gut, muss ich sagen, noch eben Kreisen gerade eingefallen.
Haben wir gesagt.
Okay. Das ist ja das, und da kommen wir ja auch dann langsam zum nächsten Thema, was ich ja, glaube ich, noch nicht besprochen habe, der Trainer, ist die Verunsicherung ist ja durchweg in der ganzen Mannschaft zu spüren. Jeder spielt ja eigentlich fast unter Wert, unter Form und individuelle Fehler häufen sich, irgendwie alle haben Zitterfuß und weiß nicht, der Wurm ist ja irgendwie so drin, was wir, wie wir es immer schon gesagt hatten. Und da ist natürlich so ein Trainereffekt eigentlich mal ganz gut und der war natürlich jetzt Bones, ich glaube, du bist da Kritiker so ein bisschen davon, du nicht, oder irgendjemand hat in der Gruppe gesagt, in einer anderen HSV-Gruppe, den hattest du natürlich jetzt nicht, den Trainerwechseleffekt, dass du so einen Hauruck-Effekt hattest.
Das war so, ja.
Dass auf einmal alle irgendwie, ja genau, alle wieder neues Selbstbewusstsein haben. So, es ging natürlich so weiter wie vorher und wahrscheinlich hat da die gewünschte der gewünschte Impuls hat nicht gezündet und dann finde ich, ehrlich gesagt, jetzt folgerichtig heute dann auch gehandelt. Ich
weiß nicht, ob es schon genau, um Muchel mal kurz ins Boot zu holen, das Argument eines Kumpels war, dadurch, dass du Merlin Polzin nimmst und dadurch jemanden, der schon beim HSV war, verschenkst du diesen Effekt, dass jemand von außen kommt und die Spieler sich neu beweisen müssen, weil Merlin kannten sie und alle wussten, was wahrscheinlich Merlin von ihnen hält oder nicht hält.
Ja, kann ich vollkommen unterstützen.
Genau, nochmal, aber dem wirkt entgegen, dass du sagst, du kannst die Mannschaft so natürlich noch mehr in die Verantwortung nehmen und sagen, so, ihr könnt jetzt die Stellschrauben, die euch gestört haben, die könnt ihr jetzt gemeinsam anfassen, ihr könnt das System weiter so hinspielen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie was komplett Neues annehmen. Ihr habt hier einen hochtalentierten Trainer, der euch da in kniffligen Taktikfragen dann irgendwie nochmal auf den richtigen Weg bringen kann. Let's go. Und das hat natürlich auch nicht funktioniert. Ich glaube, das hätte vielleicht der Plan sein können.
Gato, du wolltest noch was sagen?
Ja, nö, eigentlich nicht. Also das war ja, der verpuffte Trainereffekt muss ja nicht endgültig verpufft sein. Das war ja nur fürs Rostock-Spiel so. Und jetzt haben wir ja dann hoffentlich irgendwie den großen Knall mit dem neuen, komplett neuen Trainer. Ich weiß gar nicht, ob ist das schon eigentlich jetzt bestätigt worden vom HSV?
Er soll morgen 16 Uhr die erste Trainingseinheit leiten und vor 16 Uhr soll er dann vorgestellt werden morgen.
Okay, also Baumgart ist dann ja beim HSV drin und ich glaube, jetzt geht dann schon so eine Art Druck durch die Mannschaft, auch irgendwie durch die Fanszene so. Einer hat auch geschrieben, er ist nicht mehr und nicht weniger als der nächste Heilsbringer. So nach dem Motto, Europa, wir kommen wieder.
Schön, ja, aber Europa kann er nicht, ne? Europa kann er nicht.
Ja, aber Europa kann sich qualifizieren immerhin. Das wird mir auch schon mal reichen. Wir können ja dann feuern, wenn es soweit ist. Müssen wir nur im Hinterkopf haben, wenn wir dann bei Europa sind. Er kann immer aufsteigen, er kann immer sich für Europa qualifizieren und dann muss er schnell weg. Das muss der Plan sein, auf jeden Fall.
Übrigens ganz kurz nochmal zur Torwart-Diskussion. Monkey47 schreibt uns, wenn zwei sich streiten, freut sich der Mickel.
Ja.
Okay, ja. Ja, sind wir das Spiel mal abgehakt. 2-2 am Ende in Rostock. Ist zu wenig, wenn du aufsteigen willst.
Es hat keinen überzeugt.
Sagen Und ich war, sagen. Ich muss so sagen, ich war nach dem Spiel wirklich so down, dass ich keinen Bock hatte mit irgendjemanden über dieses Spiel zu sprechen und allgemein über Fußball in den HSV zu sprechen. Ich war echt down wie schon lange nicht mehr. Das hat mir irgendwie so.
Ich glaube, man wusste aber auch, dass nach diesem Ergebnis die Hütte brennt.
Ja, genau.
Also das wusste man sofort mit Abpfiff, dass das 2-2 kam.
Aber ich finde das krass, dass Muchel das so beschreibt, weil ich glaube, das war selten so ein Massenphänomen wie diesmal. Denn Eigentlich ist es so, wenn du einen neuen Trainer installierst und auch manchmal den Co installierst oder so oder den Nachwuchstrainer, dass du dann schon irgendwie nach einem Spiel so niedergeschlagen bist, sondern du sagst ja schon bei jedem Trainer, jetzt gib ihm mal 2, 3, 4, 5 Spiele. Und da erschien es mir so ein bisschen, als wären für alle so ein bisschen so, oh, ich fühle mich nicht wohl, wenn wir so weitermachen. Und das schien ja auch die Gefühlslage in der Chefetage zu sein.
Und bevor wir jetzt über die Abreise von Rostock gleich sprechen, würde ich sagen, würden wir jetzt mal die Aufstiegssaison mal wiederbeleben, nämlich den Tag heute.
Zum 6. Mal jetzt schon gefühlt, ne?
Das ist tatsächlich der 3. Trainer in dieser Saison, ja. Wenn er morgen vorgestellt wird. Ja, wir haben es alle mitbekommen heute, beziehungsweise vor kurzem, jetzt vor wenigen Stunden, ist durchgesickert, es steht überall in den Gazetten, dass Steffen Baumgart morgen bei uns als Trainer vorgestellt wird. Pressekonferenz ist, glaube ich, für morgen Vormittag angesetzt und um 16 Uhr soll er das erste Training leiten. Und wie Monkey47 jetzt auch in einem weiteren Post hier schreibt, die Aufstiegssaison ist wiederbelebt, deswegen habe ich das eben mal gut aufgenommen.
Welcher Spieler freut sich am meisten?
Katterbach?
Ja. Ja. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Katterbach saß unter Baumgart leider regelmäßig auf der Bank, hatte nur einige Kurzeinsätze.
Hatte natürlich aber auch andere Spieler, die ihm da vorgesetzt worden sind. Also es war jetzt auch nicht so einfach, an denen vorbeizukommen.
Obwohl Köln, da werden wir wahrscheinlich oder eventuell auch nicht nochmal drauf zu sprechen kommen, die haben ja auch die letzten Jahre immer unterschiedliche Kader gehabt, weil die haben ähnliche Geldprobleme wie Werder Bremen, sodass sie halt eigentlich jeden Sommer für die Lizenz einen Transferüberschuss erzielen müssen. So, das heißt, Steffen Baumgart hatte jetzt in den letzten 3 Jahren in Köln, 3 verschiedene Kader gehabt und dass sich, ich weiß nicht, wie lange Katterbach jetzt in Köln schon ist, aber dass er sich in keinem der Kader auf links durchsetzen kann, spricht jetzt nicht für ihn. Mhm.
So. Jetzt sind ja die letzten Wochen, oder seit letzter Woche, wir haben ja hier La Bomba gespielt, wir haben hier, ich glaube, so viele Trainernamen wie schon lange nicht mehr diskutiert. Jetzt ist es Steffen Baumgart geworden.
Und wer wusste es?
Naja, am Ende des Tages geisterte der Name ja nun schon seit Monaten auch immer wieder hier in den Medien umher und auch hier im Podcast.
Ja, ich hatte letzte Woche diese wilde These nochmal irgendwie geschrieben, dass Baumgart schon länger irgendwie klar ist für den HSV, aber dass er sich ausbedungen hat, nicht gegen Rostock starten zu müssen. Er ist ja in Rostock geboren, ist mit Rostock unter Pagelsdorf aufgestiegen und hat 10 Jahre Bundesliga gespielt. Mhm. Das war so die wilde Theorie, dass er bitte erst nach Rostock vorgestellt wird. Und Funkel hat Ähnliches gesagt am Wochenende im Bild-Zeitungsinterview. Ah, okay. Also Funkel meinte auch, dass er aus der Entfernung sagen würde, dass das die Bedingung war, weswegen Baumgart noch nicht auf dem Stuhl sitzt.
Aber was sagt ihr denn jetzt? Gato?
Vor allem ihr. Kai ist weg.
Kai. Kai hat sich hier gerade verabschiedet. Ihr könnt es nicht sehen, aber...
Kai, beim Thema der Saison, wie kann man da aufstehen?
Der Urlaub hat begonnen bei Kai.
Er hat vergessen, sich auszustempeln. Nein, aber was sagst du denn jetzt zu der
Gato, gerne.
Ich find's sehr gut. Also ich muss sagen, ich war schon immer pro Baumgart, war für mich die 1A-Lösung.
Du hast immer schon in der Baumgart-Bettwäsche geschlafen, ne?
Genau. Ja, in Köln habe ich einen Freund und die trauen ihm hinterher. Und ich muss, also er hat die Energie, so ich sage das mal ähnlich wie Walter, aber ich sage mal im positiven Sinne, ne, so dass er bei dem FC Köln so eine Stadt und auch einen Verein irgendwie ein Stück weit führen kann und sich da allen Medien entgegenstellen kann. Dazu ist er einen Tacken sympathischer als Tim Walter, zumindest kommt da wahrscheinlich so rüber auf den ersten Blick. Tim Walter war auch sehr sympathisch, wenn man ihn kannte, aber so nach erster eher Liebling, so ein bisschen mehr Richtung Kloppo, sage ich jetzt mal so. Auch wenn er trotzdem Ecken und Kanten hat. Und ich muss sagen, alles in allem war das doch irgendwie jetzt so ein Stück weit nach Plan. Also ich hätte zwar gedacht, er kommt jetzt schon nach Rostock, aber ich hatte ja auch gesagt, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht dumm, erstmal zu sagen, nee, unser Co-Trainer ist es, wenn man von dem sehr überzeugt ist. Und dann hat man eine Woche Verhandlungsspielraum. Und ich sage jetzt mal, wenn er halt auch sehr gut ist, dann wird man schon gegen Rostock vielleicht auch mit 1-2 Änderungen dann auch noch das Spiel gewinnen. Das war jetzt nicht so, aber wir haben jetzt auch nicht 4-0 verloren. Und jetzt war natürlich Samstag und Sonntag das Geschrei irgendwie groß. Also, was ist mit Jonas Bolt? Hat er überhaupt einen Plan? Und man hätte das schon im Weihnachten machen müssen. Und das ist doch alles ein Skandal. Aber ich finde, wie gesagt, wenn man jetzt einfach das von oben nüchtern betrachtet, bis, ich sag jetzt mal, eine Woche Zeit gelassen, also ein Spiel, so sich nicht unter Druck setzen lassen. Vielleicht gab es da noch 1-2 andere Gründe irgendwie. Wir Baumgart wollen nicht gegen Rostock spielen oder irgendwie finanzielle Modalitäten oder was weiß ich so. Und er ist jetzt direkt am Montag, ist es jetzt mehr oder weniger klar, oder am Dienstag, gut, du hast jetzt einen Tag, ich sage jetzt mal Verspätung, irgendwie Montag wäre natürlich jetzt geil, wenn er schon das Training geleitet hätte, aber nun gut, auf einen Tag soll es nicht drauf ankommen, ist er jetzt da, also der Vorstand hat geliefert und für mich würde ich sagen, ist jetzt ein Haken und jetzt ist bei mir persönlich ist Aufbruchsstimmung, ehrlich gesagt. Also ich glaube wirklich jetzt auch die Aufstiegssaison kann losgehen und ich glaube,
jetzt kann sie losgehen.
Beim nächsten Heimspiel, ja, der Rückrundentrainer ist endlich da. Und also ich sag mal so, ich gucke jetzt erstmal schon mal, wie die Quoten auf 3 Siege in Folge bei Tipico sind.
Ja, stark. Also ich bin tatsächlich auch froh, dass wir jetzt an der Trainerposition, auch wenn ich Tim Walter natürlich hinterher trauere, bin ich froh, dass wir da jetzt Nägel mit Köpfen gemacht haben, auch wenn es noch nicht offiziell vom HSV bestätigt worden ist. Aber also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, außer ein kaputtes Faxgerät, auch wenn man es heute wahrscheinlich nicht mehr macht mit dem Faxgerät. Aber ich bin tatsächlich nicht, wäre Steffen Baumgart nicht bei mir Nummer 1 gewesen auf der Favoritenskala von den Trainern. Ja, Vicky, ne,
oder wer?
Ja, genau.
Vicky war ja raus, ne? Oder?
Der war also raus.
Der Vollständigkeit halber.
Ja, und das liegt bei mir so ein bisschen daran, weil ich finde, dass er schon sehr ähnlich ist zu Tim Walter und ich mich dann zu sehr, ja, Tim Walter gut fand, als dass er sich zu sehr von, dass sie sich zu sehr voneinander unterscheiden. Und
ja, das wollte ich fragen. Was sind die Unterschiede zwischen Baumgart?
Ja, genau. Es sind wahrscheinlich keine großen Unterschiede. Also das, was du gerade sagtest, dass er nach außen hin vielleicht etwas netter wirkt nach draußen, aber er ist sonst auch eher der lautere Typ, jemand, der der.
Also da gibt's diverse Videos von Köln-Seiten, wo er auch bei Testspielen und so seine Spieler ähnlich zusammenscheißt wie Tim Walter. Also jemand, der sehr energiegeladen an der Seite Seitenrand auch mit dem vierten Offiziellen hin und wieder mal arbeitet.
Und ich glaube, das größte Problem ist eher, dass ich mit Tim Walter so sehr mich eigentlich connected hatte und mich so sehr mit ihm verbunden gefühlt habe, dass es für mich kein großer Austausch ist, aber trotzdem jemand anderes ist. So, also ich kann schwer beschreiben, was mich da so.
Also ich sag dir, das Neue fehlt dir irgendwie, oder?
Ja. Ja. Du brauchst einen Moment, wo du auch über den Parkplatz gehst und da kommt Steffen Baumgart und sagt, nee, hier, Wuchel, bist du nicht davon abschlagen?
Nein, den Moment brauche ich nicht.
Ja, eure Songs. so hat er dich bekommen.
So hat er mich bekommen, tatsächlich, mit der Bütchencreme in der Hand.
Ich muss mal eins sagen, ich glaube, dass Tim Baumgart, wollte ich jetzt schon sagen.
Tim Baumgart.
Ich glaube, dass Steffen Baumgart aus 3 Gründen finde ich die Lösung ganz gut. Grund Nummer 1 ist, dass ich sage, dass er jemand ist, der in Hamburg sich vor die Presse stellt, viel abfedert, auch gut mit der Presse reden kann, dadurch auch nicht müde wird und dem, wo ich auch das Gefühl habe, das ist für ihn keine Riesenbelastung. Das ist tatsächlich eine große Parallele zu Tim Walter, aber das ist in Hamburg absolute Pflicht. Das habe ich bei Merlin auch gar nicht gesehen. Und deswegen finde ich das schon mal als Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich glaube, dass man taktisch schon, wir werden es jetzt genauer beobachten, schon den größten Unterschied zu Tim Walter hat. Was vielleicht auch ein negativer Punkt in der Analyse vorher war, dass Baumgart eher, glaube ich, zurückgezogen ist und gerne auch mal auf Konter spielt, dass alles hinten in der eigenen Hälfte etwas kompakter wird. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Ich hoffe, er wird jetzt nicht im ersten Spiel mit 3 Stürmern stürmen. Er wird ja auch beim HSV, also es gibt ja Trainer, die wechseln ihre Taktiken dann auch von Mannschaft zu Mannschaft. Aber er spielt natürlich wesentlich zurückgezogener als Tim Walter. Es gibt lange Bälle hinten raus. Das ist kein No-Go. Insofern glaube ich, ist das schon mal ein Riesenunterschied. Und der dritte Punkt, warum ich, glaube ich, auch von ihm überzeugt bin, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er eine Show macht, irgendwie eine bestimmte Sache darstellen möchte oder so, sondern dass bei ihm noch diese ehrliche Arbeit und dass ihm auch egal ist, was die anderen, er braucht keinen Status und so weiter. Das ist ein harter Arbeiter und ich glaube, das ist gerade beim HSV, wo du schnell mal abgelenkt wirst mit Eitelkeit, mit anderen Leuten, die dir reinsprechen und so weiter, glaube ich, wichtig, dass du einfach weißt, wie du dir den Erfolg erarbeiten möchtest und das ist halt mit harter Arbeit und ja, und die Spieler werden sich unter ihm zerreißen müssen, weil sonst schreit er sie brutal an. Das ist vielleicht auch kein Riesenunterschied zu Tim Walter, aber das ist ja trotzdem eine Eigenschaft, die, glaube ich, sehr gefragt ist und die, glaube ich, beim HSV sehr wichtig ist. Und diese 3 Argumente sind für mich super. Ein negatives Argument habe ich noch dabei, was ich sagen muss, was mir ein bisschen Angst macht. Ich glaube, ich hatte so das Gefühl, dass so junge Spieler unter ihm bisher noch nicht so zum Zuge kamen, dass er überhaupt keinen, dass er bisher noch nicht seine Stärke entdeckt hat, darin Talente zu fördern. Dass Spieler bei ihm auch schnell unten durch sind, so wenn er nicht auf sie steht. Das wird man jetzt sehen, aber das war beim HSV jetzt auch keine große Rolle so bisher.
Thema Taktik sehe ich ein bisschen anders. Ganz kurz, sorry, Thema Taktik, mal kurz bei Kai einzuhaken. Thema Taktik sehe ich ganz anders, weil unter Köln war er halt dafür bekannt, dass er auch gegen eigentlich immer sehr früh gepresst hat, sehr offensiv gespielt hat, auch immer mit Zwei-Mann-Sturm. Also er nutzt immer Vierer-Abwehrkette, vier Leute im Mittelfeld und Zwei-Mann-Sturm, hat unter Köln die meisten Flanken in Europa teilweise geschlagen. Also sehr flankenlastiges Fußballspiel und in der Mitte mit zwei kopfballstarken Stürmern gearbeitet. In allen drei Jahren auch in Paderborn und war eigentlich immer gewillt, das Spiel zu machen, ähnlich wie Tim Wald. Also diese taktische Abwehridee habe ich da jetzt nicht.
Naja, ich sag mal so, das habe ich auch gesehen, was du gesagt hast, aber da gibt es zumindest einen Wechsel, ja. Also das findet nicht 90 Minuten statt, was du gesagt hast, genau, sondern es war, dass man mit zwei verschiedenen Spielen, also
im Spiel,
dass man nicht jetzt 45 Minuten gepresst hat und dann 45 Minuten nochmal versucht hat zu pressen, sondern dass man sich auch mal bewusst zurückgezogen hat. Ja. So.
Ein Argument auch noch ergänzend zu dir, was für mich jetzt nicht ausschlaggebend ist, aber was eigentlich dann doch immer schon nice to have ist, und zwar, er ist halt einfach schon mal aufgestiegen mit Paderborn und er hat auch mit Köln halt schon bewiesen, ich sage mal so, dass er sich dann halt schon irgendwie für den Europa Cup qualifiziert hat, für Euroleague. Und Euroleague oder irgendwas.
Conference League sogar nur, ne?
Weiß ich, die Conference League. Ist ja egal, würden wir auch nehmen in Hamburg. Aber ich finde so ein bisschen, das ist auch so, ich meine, das ist jetzt nicht das Hauptargument, da kannst du sagen, ey, Magath hat das auch schon und der wurde schon deutscher Meister und das ist völliger Käse jetzt. Aber trotzdem ist das schon so, also wenn der was sagt, so, das ist doch irgendwie die Glaubwürdigkeit dann so, ne? Also der sagt so, ey, pass mal auf, hier, so sind wir jetzt irgendwie vielleicht aufgestiegen mit Paderborn damals oder mit hier in der ersten Liga so und so. Also da kommt jetzt nicht irgendwie einer so, der in der Verbandsliga ist, so, und wo, also die Spieler haben, glaube ich, auch ganz guten Respekt vor ihm und er hat was auf dem Kerbholz. Also das finde ich auch nochmal irgendwie so einfach ganz dankbar.
Also ich glaube, was man festhalten kann, dass Steffen Baumgart der beste Trainer ist, der eigentlich gerade auf dem Markt ist, der zu uns passt. So, also so wäre wir uns irgendwie vielleicht auch jemand anders gewünscht hätten. Ich meine, viele Namen sind rumgegeistert, die sind sind gerade nicht auf dem Markt, sondern irgendwo anders noch unter Vertrag. Ja,
er spricht für ihn, dass er wirklich auch selber HSV-Fan ist, privat, ne?
Ja, und ich glaube, also das muss man einfach festhalten, das ist jetzt der beste Weg. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ist der Druck jetzt eigentlich noch höher?
Ich wollte gerade sagen, also wenn man heute durch die Zeitung irgendwie, als es denn irgendwie, wann war es denn offiziell, 14, 15 Uhr hat denn, glaube ich, die Bild das getickert, also die Erwartungshaltung an ihn ist ja wirklich riesenhoch jetzt, ne? Also das wird ja ein immenser Druck, noch größer als unter Walter. Jetzt sagen wir, oh, der Halsbringer ist da. Du hast das Wort, glaube ich, gerade genannt. Damit umzugehen ich will es nicht beschreiben, aber wenn da wirklich mal ein, zwei Spiele dabei sind, wo es denn doch nicht zündet. Also, wie gesagt,
wäre bei jedem Trainer jetzt so, ne? Also bei jedem neuen. Aber ich finde, so what, ey, also das, was Muchel sagt, finde ich schon, also eigentlich muss man irgendwie dann doch sagen, Chapeau, dass wir dann Baumgart bekommen haben, weil er ist eigentlich ein Trainer für so, ja, weiß nicht, so Platz 10 in der ersten Bundesliga, also dass der jetzt nochmal in die zweite Liga gegangen ist, irgendwie vielleicht aus Liebe zum HSV oder aus Überredungskünsten Jonas Bolt oder weil er halt auch einfach natürlich sieht, HSV ist ein geiler, großer Verein, wenn ich jetzt aufsteige, dann kann ich da nochmal so eine ähnliche Story wie in Köln halt irgendwie mitmachen so und eine ganze Stadt mitreißen so. Also dass er ist eigentlich kein Zweitliga-Trainer mehr. Und welcher Trainer ist, ich sag mal, noch in dem Alter, also jetzt noch nicht irgendwie 70 oder so à la Hacking oder der in die zweite Liga mal geht, welcher Trainer war in der ersten Liga noch vor ein, zwei Jahren in Europa, irgendwie hat sich da qualifiziert oder zumindest in der ersten Tabellenhälfte und geht dann wieder zurück in die zweite Liga. Also da muss man sagen, das ist schon, würde ich auch sagen, vom Profil her, wenn man nur objektiv drauf guckt, schon stark.
Es ist auf jeden Fall mega spannend. Also ich finde, dass das Projekt Aufstieg nimmt jetzt gerade wieder Fahrt auf und zumindest von der Euphorie her bei uns allen. Und ich glaube, es gab noch einige Tickets gegen Elversberg am Wochenende. Ich glaube, das Spiel ist mittlerweile auch ausverkauft. Also,
aber ich bin noch vorsichtig, also mir selbst gegenüber, weil ich muss auch aufpassen, der Hype darf nicht größer werden irgendwie als... Also am Ende wird er immer noch an seinen Ergebnissen gemessen. Also jetzt schon den Hype vorher so groß anstoßen, da bin ich nicht der Typ für.
Ja. Ich glaube schon, dass warum sollten wir nicht jetzt aufsteigen und nächstes Jahr Platz 1 bis 9 machen? Platz ja, mein Gott, ich sag mal 9. So, ey, wenn Heidenheim das irgendwie schaffen kann oder da oben so viel Gülle und Bochum gewinnt gegen Bayern auf einmal, dann denke ich doch, ey, was zur Hölle, da haben wir noch in der zweiten Liga zu suchen, ist doch alles möglich.
Aber Bayern tut sich immer
schwer, wenn wir aufsteigen.
Also dann mal kurz einmal in die Runde gefragt. Baumgart morgen auf der Pressekonferenz. Wird er sagen, er will Aufstieg ist ihm spielt für ihn jetzt erstmal keine Rolle, er will die nächsten Spiele akribisch angehen, hart trainieren, hart arbeiten? Oder sagt er, ey klar, wenn man beim HSV ist, will man immer aufsteigen in der zweiten Liga? Was wird er morgen sagen? Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass er sagt, kommt mir jetzt hier, ich habe keinen Bock über einen Aufstieg zu reden oder so, ich will hier erstmal akribisch arbeiten, ich will die Mannschaft finden, ich will hier guten Fußball zeigen, wir wollen hier harte Arbeit vermitteln auf die Ränge. Ihr müsst mich hier gar nicht, ihr müsst mich. Er hätte das Standing, das zu sagen. Spannend. Was sagt ihr?
Ich sag Aufstieg. Er sagt schon, er muss Aufstieg sagen.
Ich sag
alles andere ist.
Dann halte ich mal dagegen. Ich sag, er sagt, ja. Aufstieg ist, muss man ihn jetzt erstmal gar nicht mitkommen.
Genau, ich glaube auch so ein ähnlicher Satz, ich habe die Mannschaft heute noch nicht gesehen, ich lerne sie nachher erst kennen und dass er sich dieses Aufstiegsding noch nicht aus dem Rippen leiern lässt.
Ja, das glaube ich, ja, wahrscheinlich wird es so sein. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Frage zu Katterbach kommen.
Weil vielleicht sagt er auch, okay, da sind 20 Holger vor mir, okay, es wird doch eng, kann ich noch aussteigen, ja, Jonas?
Ich glaube, er wird sowas sagen, sowas wie, also ist natürlich ein Riesenverein, ist eine große Stadt, so ein bisschen drumherum schwafferieren. Und dann irgendwie sagen, natürlich ist in Hamburg der Anspruch aufzusteigen, aber jetzt wollen wir erstmal irgendwie die nächsten Spiele auf uns gucken, die Mannschaft erstmal kennenlernen und schauen, dass wir irgendwie eine Einheit werden oder Quatsch und irgendwie eine gute Leistung abrufen und dann kommt das andere schon von ganz alleine.
Wenn irgendein Journalist einen geilen Move morgen machen möchte, sollte er mal eigentlich einen Elbsegler mitbringen zur Pressekonferenz, die er gegen die Schiebermütze austauschen kann. So.
Ja, aber tatsächlich.
Das ist auch die große Frage, ne?
Ja.
Bleibt er dabei?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist mittlerweile, und das meine ich damit, ne, was ich bei ihm noch nicht ganz so, ich bin gespannt, wie er sich da gibt. Nimmt er das jetzt irgendwie, also ändert er da jetzt sein Outfit, weil, wo du dann sagen kannst, okay, das ist komplett wirklich nur auf Marke und auf Außendarstellung.
Also er ist ein Basecap-Trainer schon immer gewesen, ja. Hat jetzt in Köln diese Schiebermütze jetzt da gehabt, ich keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal.
Am Ende des Tages sind die Punkte wichtig und steht der Verein.
Und wenn er auch irgendwie UKF rumläuft, meine Güte, wenn es irgendwie reicht.
Ja.
Spielen wir zu null? Jetzt endlich?
Nein.
Gegen Elversberg?
Ich sage ja.
Die spielen eine die gute Null Runde. Steht.
Ich glaube, 9. oder so 8. sind die. Ich sag, wir halten die Null.
Also wenn ich rede, ich glaube, Elversberg ist obere Tabellenhälfte, wenn ich mich nicht komplett irre.
Ja, 3-1 jetzt gegen 9. Osnabrück.
9. Ne?
Komm mit Selbstvertrauen. Wird schwer, aber ich sag, jetzt unter Baumgart steht die Null öfter.
Ja, also hätte ich nichts gegen.
Ja.
Welcher Torwart?
Auch für meine Predictions nicht.
Mit Heuer. Das glaube ich auch tatsächlich, ja.
Tut mir leid vorab, dass er auf die Art und Weise eventuell verbrannt wird beim HSV oder wurde in 2 Spielen. Ja.
Was gibt's sonst noch zu berichten? Fanproteste.
Nee, Rückfahrt aus Rostock.
Ja, kommen wir danach, würde ich jetzt Fanproteste.
Heute ist zumindest gelesen, ist nicht verbrieft, aber dass selbst Watzke aufgeschlossen sein soll gegenüber einer Neuabstimmung.
Und ich muss sagen, ich hatte es ja im letzten Podcast angesprochen, dass ich das manchmal so ein bisschen scheinheilig von den Kommentatoren fand, dass sie so eine Minute dann sagen, ja, ist doch auch okay, dass der Protest, aber liebe Leute, das muss doch jetzt nicht länger sein. So, ich fand, das ist viel besser geworden, ja. Also die Reporter haben da anscheinend gut zugehört, die haben das jetzt versucht mal zu erklären, sind in die Tiefe gegangen, haben mal die Zeit genutzt, das Problem auch allen zu erläutern.
Und viele auch Verständnis gezeigt, überraschend am Wochenende.
Auf einmal, genau, wird Verständnis gezeigt und das Ganze scheint ja jetzt auch zu kippen.
Also tatsächlich die ersten Vereine, die jetzt auch sich offen dafür aussprechen, dass es wiederholt werden soll, nur einer nicht aus Hannover, der bleibt stur weiterhin. Ja, auch sonst die Proteste, ne? In Nürnberg sind sie gestern auf dem Platz, haben sich direkt hinter das Tor gestellt.
Bei einem Innenraum, ja.
Im Innenraum, jetzt mit ferngesteuerten Autos, mit Pyro drauf. Ich glaube tatsächlich, sollte sich da nichts bewegen, wird auf jeden Fall auch noch ein Spielabbruch irgendwann passieren, weil irgendwann musst du dann auch eine Stufe weiterschalten, um das Ganze auch noch noch mehr Ausdruck zu verleihen, weil wenn nichts passiert bis zu dieser Stufe, dann muss halt auch
irgendwann es muss dann aber auch, um Wirkung zu zeigen, ein Spiel sein, was noch nicht entschieden ist. Also nehmen wir an, Hertha gegen HSV, genau. Hertha liegt 3-0 hinten, ob sie jetzt 3-0 am grünen Tisch verdienen oder 3-0 genau. auf dem Feld, ist egal. Also wenn du wirklich dann Eier hast, musst du so ein 0-0-Spiel abbrechen, ne? Oder wo, wenn du sogar Heimsieg oder Siegchance. Ja. Weil das hat eine andere Aussagekraft, als wenn du einen Spieler brichst, was du eh schon sportlich verloren hast.
Ja. Ja, klar, also absolut, dann noch krasser, aber die nächste Stufe wäre auch, selbst wenn du dran hinten liegst, auch wäre da schon mal Spielerbruch, das wäre trotzdem auch irgendwie auf den Gazetten irgendwie vorne Headline, und in England würde man berichten, Deutschland Spielerbruch, oder der Investor würde sagen, oh mein Gott, bei Blackstone ist jetzt schon raus, aber BlackRock, aber dass man irgendwie sagt, so hier, guck mal hier, das war Spielerbruch in Deutschland. Ich glaube, das würde schon
ich die höchste
Wellen schlagen, aber klar.
Ich hätte tatsächlich bei dem Hannover-Spiel damit gerechnet, wo Ittrich gepfiffen hat. Weil
am Freitag jetzt, ne?
Ja, es hätte so gepasst zu Ittrich, dass er der Erste ist, der ein Spiel abbricht, ne? Und dann sich da in den Medien halt auch Ittrich, der erste Schiedsrichter, der ein Spiel abbricht, weil durch die Proteste, das hätte so gepasst zu ihm, weißt du, dass da...
Der Polizist, ne?
Ja, er ist ja für mich da auch immer sehr gerne, er hört sich auch gerne selber
genau, an. Genau, das ist auch mein Gefühl,
so ein bisschen. So, deswegen hätte das ganz gut gepasst, dass er dann auch der erste Schiedsrichter gewesen wäre, der so ein Spiel abbricht. Aber ja, nicht nur abbrechen von den Protesten her, sondern Abbruch gab es auch, Abbruch...
auf der Heimfahrt.
Auf der Heimfahrt aus Rostock. Und zwar gab es wieder katastrophale Abreisebedingungen in Rostock. Ich hatte es, glaube ich, als ich letztes Jahr in Rostock war, auch schon erzählt, wo ich mit dem Zug unterwegs war. Es ist einfach, du wärst da in Busse gefercht und wärst zum Hauptbahnhof gefahren. Da hatte die Polizei letztes Jahr eine Kette gebildet und hat keinen durchgelassen. Da gab es wirklich auch Probleme, weil es mega heiß war. Die Leute sind da teilweise kollabiert. Und auch dieses Mal war es wieder von seitens der Polizei nicht optimal gelöst. Und das, obwohl man beim letzten Mal schon echt darauf hingewiesen hatte und auch andere Vereine immer wieder darauf hinweisen, dass da die Abreisebedingungen in Rostock echt nicht optimal sind. Und auch jetzt wurden wieder die Leute einfach in Züge gestopft, egal ob sie da mitfahren wollten oder nicht. Sie wurden reingestopft und sind dann in Bergedorf, hat sich dann die Polizei aufgebaut und hat dort eine Vollkontrolle gemacht. Und das heißt Vollkontrolle in dem Fall, dass der Zug angehalten ist, keiner aus dem Zug aussteigen durfte und dort die Polizei einen riesen Kessel aufgebaut hat, um jeden aus diesem Zug. Die Summen von Mitfahrenden variieren so ein bisschen, um die 600 Leute sollen es wohl gewesen sein, die in diesem Zug waren, jeden Einzelnen zu kontrollieren. Das heißt, der Zug ist ungefähr, ich glaube, gegen 20 Uhr ist er in Bergedorf angekommen, und diese Maßnahmen, die Leute zu kontrollieren, Personalien aufzunehmen, Fotos zu machen, haben bis teilweise 3 Uhr nachts gedauert. Das heißt, die Leute haben dort 7 Stunden ausgeharrt, ohne irgendwelche Getränke, ohne teilweise auf Toilette gehen zu dürfen, wurden angepöbelt, es wurde nicht richtig kommuniziert.
Ohne Anfangsverdacht, ne?
Ohne Anfangsverdacht. Minderjährige wurden von der Polizei kontrolliert, ohne dass irgendwie die Eltern informiert worden sind. Und schreiben auch hier welche bei Instagram, dass das Zustände waren, dass es total unter der Gürtellinie war und einfach auch menschenunwürdigend.
Aber gab es denn in Rostock oder ähnlich irgendwo Materialschaden, wurde irgendwas kaputt gemacht, oder warum meint man denn um 20 Uhr nochmal so einen Kessel aufbauen zu müssen?
Also die Begründung dafür war, dass es letztes Jahr auf der Auswärtsfahrt nach Elversberg, das müsste irgendwann
in der Hinrunde gewesen sein.
September. September rum gewesen sein. Gab es auf der Hinfahrt Aufeinandertreffen an einem Bahnhof mit den Dortmund-Fans, den Dortmunder Ultras, die ich weiß nicht wohin auf dem Weg waren und standen unten am Bahnhof und haben die HSVer herausgefordert.
Doch, stimmt. Da gab es sogar in den Zeitungen auch Berichte.
Genau. Und haben die HSVer angegriffen und die HSVer haben sich dann zur Wehr gesetzt. Darüber kann jetzt jeder selber urteilen, ob das richtig ist, ob man sich dazu wehrsetzt oder nicht. Ich hab da eine Meinung zu, die teilt vielleicht nicht jeder, aber in dem Fall haben sich die HSVer dann zur Wehr gesetzt und es gab dort eine kurze Massenschlägerei im Bahnhof, in dem Tunnel. wo es von auch einige Videos gibt. Und ja, das war der Grund, warum die Polizei diese Maßnahme durchgeführt hat, um halt mit einem, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Recognizer, mit so einer Person, die sich halt Bilder oder Personen, Gesichter merken können und aus einer Riesenmasse diese halt rausfiltern, dass die dabei gewesen sind. Auf jeden Fall haben sie, war das der Grund, warum sie in Bergedorf den Zug angehalten haben, um halt Leute wiederzufinden, die damals bei dieser Schlägerei dabei gewesen sind. Das muss man sich mal reinziehen. Sie haben, glaube ich, wenn die Zahlen stimmen, 15 Leute irgendwie gefunden, die wohl bei dieser Schlägerei in Mannheim damals dabei gewesen sind, haben aber 620 Leute aus diesem Zug raus und Personalien kontrolliert. Und
sieben Stunden
festgehalten, um diese 15 Leute zu finden. Und du kannst mir nicht sagen, dass, ich meine, die SKBs, das sind die szenekundigen Beamten vom HSV, die kennen jeden Einzelnen aus der Szene, die wissen, wer wo ist. Und du kannst mir nicht erzählen, dass es nicht möglich war, diese Leute andersweitig irgendwie aufzugreifen, wenn sie die haben wollen, als diesen Zug anzuhalten und alle Leute dort zu kontrollieren. Ich glaube, dass im Zuge der EM, die jetzt bevorsteht, das natürlich auch für die Polizei einfach auch ein ganz guter
Übungseinsatz
war, um einfach mit so einer Situation umzugehen, was da passiert, wenn irgendwie ein Zug aus den Niederlanden kommt, den einfach mal zu kontrollieren und mit Problemfans. Ich finde es völlig, völlig verantwortungslos, so einen Einsatz zu fahren mit so vielen Minderjährigen, mit Frauen, Kindern, auch Unbeteiligten, die damals in Mannheim nicht dabei waren. Also so eine Vorverurteilung von Fans. Und das hat nicht nur in der Bürgerschaft in Hamburg von den Parteien, sondern auch beim HSV, bei der Nordtribüne e.V., der Supporters Club, alle haben sich dagegen ausgesprochen. Tatsächlich sogar unser Feind in Hamburg, nämlich die Zecken haben ein Spruchband beim Spiel. Bei mir, gegen wen haben sie nochmal gespielt?
Gestern? Braunschweig.
Gegen Braunschweig. Hochgehalten, dass 6 Stunden Bergedorf selbst für uns nicht zumutbar sind. Ja. Also das als Beileid, nicht Beileidbekundung, sondern eher als
Zustimmung,
dass das einfach gar nicht geht. Und ja, also wie gesagt, auch im Discord wurde heiß darüber diskutiert und ich glaube, da wird noch einiges aufgearbeitet werden müssen und allen, die da dabei waren, ich glaube, die können da eher drüber sprechen als wir. Ich war nicht dabei, ich kann nur das wiedergeben von dem, was mir gesagt worden ist und das mal zu der Abfahrt aus Rostock.
Krass.
Wie immer nicht schön, deswegen nach Rostock mit dem Zug ist einfach...
Nee, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, privat. Also der Bahnhof ist auch wirklich scheiße gelegen, auch von der Orga, das kriegen die nie hin. Wenn es irgendwie klappt, wenn ihr einen Fahrer habt, dann macht es mit Auto.
Fahrer. gleich schon die Getränke eingeplant.
Ja, herrlich. Ich hab noch eine News heute gelesen.
Na?
Und zwar gab es ein Novum am letzten Spieltag, welches wahrscheinlich bei zukünftigen Sponsorengesprächen aller Zweitligavereine mindestens einmal genannt wird und wenn nicht grafisch wahrscheinlich auch bereitet wird. Und zwar, haltet euch fest, da wo der HSV ist, ist das Spotlight. Und zwar am vergangenen Spieltag kamen mehr Zuschauer in der zweiten Liga in die Fußballstadien als in der ersten Liga. In der zweiten Liga waren es irgendwie 284.000 und irgendwas und in der ersten Liga nur 261.000. Also die Statistik, dachte ich so, wow, ich musste erstmal googeln, ob das wirklich stimmt, aber mehrere verschiedene Medien haben das jetzt aufgegriffen und davon berichtet. Also die Zahlen scheinen wohl zu stimmen und ich fand es mega krass. Wahrscheinlich wird es irgendwie ein bisschen Zufall sein, ne, dass die paar große Stadien in der ersten Liga nicht gespielt haben und dafür in der zweiten welche gespielt haben, aber schon.
Genau. Die Möglichkeit besteht natürlich trotzdem nur, weil wir mittlerweile super viele Traditionsvereine in der zweiten Liga haben und andere Traditionsvereine, wie unter anderem zum Beispiel, ich sag mal jetzt Heidenheim ist jetzt kein künstlicher Verein, aber die natürlich jetzt überraschend in der ersten Liga spielen und einen geringen Zuschauerschnitt mit sich bringen. Das ist natürlich schon, seitdem ich Fußball verfolge, noch nie so extrem gewesen, ne? Und das muss ich auch sagen, zeigt im Moment so ein bisschen den sportlichen Stellenwert auch der zweiten Liga, weil den Fans anscheinend
Fans sind anscheinend nicht so, dass sie dann den Verein wechseln dahin, wo irgendwie erste Liga gespielt wird, sondern dass sie unabhängig von der Liga beim Verein bleiben. Dass es beim HSV so ist, wissen wir alle. Aber schön zu wissen, dass es mittlerweile auch bei den meisten anderen Vereinen der Fall ist. Und ja, es ist schon bemerkenswert.
Aber es war auch so, wie gerade du sagst, jetzt haben, glaube ich, Hoffenheim, Heidenheim und Darmstadt alle zu Hause gespielt. Und also die Truppe schluckt ja Schalke schon alleine mit einem Heimspiel. Also
aber Schalke muss ja, Schalke, sorry, man müsste ja dem, und das gilt ja, also ne, bei Schalke fällt es mir jetzt leichter, das zu sagen, wenn bei Schalke noch 10.000 Fans zugucken würden aktuell, müsste sich ja, weil die sagen, sportlich geht uns das hier auf den Sack, und bei Hertha das Gleiche, ja, dann müsste sich ja keiner wundern, und das scheint ja eben nicht der Fall zu sein.
Ja.
Wusstet ihr eigentlich, dass Baumi schon viel, viel länger beim HSV ist, als jetzt eigentlich offiziell schon verkündet?
Als Mitglied meinst du?
Nee,
wusste ich nicht.
Sarah Stöckmann, die Kapitänin von der ersten Frauenmannschaft, heißt mit Spitznamen Baumi und ist schon relativ lange beim HSV. das nur als kleiner Sidefact, die am Wochenende übrigens 1-1 gegen Gladbach gespielt haben und damit wieder in die Rückrunde gestartet sind. Das nur mal als kleine Info und Gladbach bei den Frauen.
Erzähl.
Gladbach bei den Frauen wird uns ja dann wahrscheinlich in der Relegation um den Aufstieg in die erste Liga, werden wir das im Herrenbereich dann auch sehen. Nein.
Ich meine, heißer Take ist noch Relegation gegen Köln. HSV.
Und dann
Baumgart.
Und dann
Katterbach macht das entscheidende Tor.
Nee, pass auf, beide Spiele unentschieden und dann Elfmeterschießen um den Aufstieg und die beiden letzten Schützen sind sowohl auf HSV als auch auf Köln-Seite?
HSV würde ich Katterbach machen, aber bei Köln der sich im letzten Elfmeterschießen selbst angeschossen hat.
Nee, jemand anders?
Keine Ahnung.
Ali Du.
Stimmt, Ali Du, ja.
Heiße Prediction.
Der ist ja da gelandet, stimmt.
Das der wird mal eingewechselt irgendwie in 90. oder was.
Ja, genau.
Ja.
Schießen. Und dann Katterbach so, ne? gegen
Also hat letzte Woche auch getroffen oder vor zwei Wochen, aber der Frankfurt nur ein Jahr gewesen, bisschen CL-Luft geschnuppert, aber auch sich da nicht durchsetzen können. Ja. Das war doch der ganz heiße Shit vor zwei Jahren bei uns, ne? Wir dachten noch so, Europa jagt den oder halb Europa.
Er hat noch die Raute geküsst.
Ja.
Und dann also ich kann mir Steffen Baumgart auch schon richtig gut so im Zwick vorstellen, mit so einem Pilz in der Hand nach dem Spiel und so einer Schiebermütze, da passt er perfekt rein. Ja, und ich freue mich schon auf seine ersten Ausraster. Also jetzt langsam steigt die Vorfreude, muss ich auch sagen. Ich glaube...
Wasserflasche, ja oder nein?
Was? Nee.
Wasserflasche bei Baum, ja oder nein?
Macht er nicht.
Nein. Okay.
Auf jeden Fall die ersten Emoji-Kombos für Baumgart ist ja...
Sind das schon raus, schon, ne?
Ja. Mit dem, was heißt, gibt's ja schon? Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt nicht, keine Welterfindung, aber ich muss doch kurz schmunzeln, weil es gibt diesen Baum-Emoji und dann den Guard-Emoji von der englischen Garde, der quasi vor der Queen immer vor dem Gebäude steht oder vor dem Buckingham Palace. Und ich musste kurz so 21, okay, mein Baumgart, herrlich. Also, es wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder was Neues, ist doch schön. Das Rad dreht sich endlich wieder weiter beim HSV. 2,5 Jahre ist das auch schon. Eigentlich fast eine viel zu lange Zeit beim HSV, dass da nichts Neues passiert ist.
Eigentlich müssen die jetzt in der Loge auch mal ins Bauhaus-Buffet den Kasslerbraten irgendwie jetzt präsentieren, weil der Kasslerbraten ist Baumgarts Lieblingsgericht. In diesem Sinne, eine Stunde vollgepackt der HSV. Sorry, dass wir jetzt diese Woche nicht so viele Hörerfragen beantwortet haben, aber es gab ja ohnehin genug zu besprechen.
Rato, was steht bei dir noch heute an? Essen schon, Buffet schon abgefrühstückt?
Schon abgefühlt ist auch 21.16 Uhr und ich habe noch bei uns in einem Hotel sind wir in Abu Dhabi und da ist auch ein Fußballplatz dran.
Ja.
Und da ist ein alter HSV-Bekannter, habe ich da gesichtet. Ein guter, man könnte fast sagen, Mitarbeiter vom HSV, eine Cash Cow. Denn Zenit St. Petersburg ist hier und Douglas Santos. Ich habe ihn noch nicht gesichtet, aber ich war mal im Fitnessstudio und da waren so 6, 7 Spieler von Zenit und ich kannte das Logo irgendwie nicht so richtig und ich so, das muss irgendwas Russisches sein und hab immer gefragt, so welches Team und hier Zenit und die haben irgendwie da ewig lange Winterpause und die dödeln hier rum und
bis heute an die Runde,
erzählt, Ja, ja, das ist richtig. Ich würde freuen, vor ein paar Wochen war wohl Manchester City auch hier, habe ich gesehen. Mit Pep Guardiola.
Ah, herrlich. Pep,
also, der ist der große Pep, hat auch irgendwie Abu Dhabi, Dubai, ich glaube da die ganzen Vereine, die nur mit den Scheiß dealen, die kommen dann irgendwie hier und haben dann hier auch irgendwie Englisch. Auf einmal steht hier so ein Fußballplatz, der, glaube ich, wahrscheinlich nie bespielt wird und nur auf solche sowas wartet. Ist schon irgendwie abgefahren alles. Naja,
übrigens,
richtig gut finden tue ich es auch nicht, aber was soll's.
Übrigens wurde gerade noch was getwittert, eine Meldung hier. Wir hatten vorhin ja über Königsdörfer gesprochen. Und laut der Bild-Zeitung wurde Königsdörfer im vergangenen Sommer, wollte er einfach nur weg aus Hamburg. Sturm Graz war bereit, 3 Millionen zu zahlen. Der HSV ließ ihn aber nicht ziehen, was Königsdörfer schwer getroffen hat und nachhaltig frustriert haben soll. Eine mögliche Erklärung für seine schlechte Leistung.
Aber es wurde nicht gesagt, ob 3 Millionen zu wenig waren oder ob Walter ihn nicht ziehen lassen wollte. Ne? Wurde jetzt nicht gesagt.
Nee, das wurde jetzt hier nicht gesagt. Okay. Nee. Aber für 3 Millionen hätte ich ihn... selber noch.
Im Nachhinein, ja.
Aber auch nicht professionell, sich so hängen zu lassen, ne?
Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also. Ach, Jungs.
Nee, egal. Ist doch nicht in seinem Sinne.
Nächste Woche, Elversberg, hatten wir schon Tipps, außer dass wir 0 spielen, aber euer Tipp. Gato, du fängst mal an.
Ja, so ein 3-1. Ich glaube nicht ganz 0.
Mhm. Erstes Spiel, Mannschaft tut sich noch ein bisschen schwer. 2-1, Heimsieg.
2-0.
Ich sage auch tatsächlich ein 2-0. Heimsieg sollte auf jeden Fall passen. Und Gato, in der Kick-Runde bist du ja auch ganz gut dabei. Ich sehe gerade, du bist auf dem 13. Platz, hast zwei Plätze nach oben gemacht. Ja,
läuft. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr auch gefallen habt. Wie läuft es bei dir denn? Wenn du schon von mir anfängst.
Ich habe 12 Plätze nach oben gemacht, bin aber weiter hinter. Ich bin auf Platz 51, also ich gebe jetzt hier.
Ich komme auch nicht so richtig ran. Das nervt. Es ist auch immer direkt, wenn irgendwie ein Verein 2-1 gewinnt, du musst fast 2-1 tippen, weil wenn du nicht 2-1 tippst und das Ding gewinnt 2-1, dann haben alle die ersten 10 komplett immer 2-1 getippt. Macht mich madig. Aber nur gut, der Erfolg gibt ihnen recht, ne?
Kai, suchst du noch nach deinen Ergebnissen oder hast du komplett aufgehört?
Ich habe aufgegeben.
Okay, ich habe dich nämlich gerade gesucht und du bist.
Nee, ich bin seit leider ein paar Spieltagen, mich macht das madig, wenn man so 1, 2, 3 Spieltage vergisst, weil dann.
Aber du bekommst ja so eine Push-Notification.
Nee, die habe ich nie bekommen. Ich habe die für alle Apps ausgestellt.
Ah, okay,
klar. Selbst für WhatsApp.
Okay.
Also nicht böse sein, dafür checke ich 100 Mal am Tag WhatsApp.
In diesem Sinne, Jungs, nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.